Iwan Petrowitsch Gräbermann wurde ganz blass, schraubte die Lampe niedrig und begann in aufgeregtem Ton zu erzählen. Dichte, schwarze Finsternis hing über der Erde, als ich in der Nacht vor Weihnachten 1883 von einem jetzt verstorbenen Freunde, bei dem wir alle einer spiritistischen Sitzung beigewohnt hatten, nach meiner Wohnung zurückkehrte. Die Gassen, durch die ich schritt, waren nicht beleuchtet, und ich musste mich fast nur mittels des Tastsinnes zurechtfinden. Ich wohnte in Moskau bei der Mariä-Himmelfahrtskirche auf dem Gottesacker, im Hause des Beamten Leichner, also in einer der ödesten Gegenden des Arbatschen Stadtteiles. Schwere und niederdrückende Gedanken beschäftigten mich während des Heimweges. »Dein Leben nähert sich dem Ende, tue Buße«, dies war der Satz, den bei der Sitzung Spinoza zu mir gesprochen hatte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich hatte um eine Wiederholung des Satzes gebeten, und das Schüsselchen hatte ihn nicht nur wiederholt, sondern sogar noch hinzugefügt, heute Nacht. Ich glaube an den Spiritismus nicht, aber der Gedanke an den Tod, ja schon eine Hindeutung auf ihn, versetzen mich in trübe Stimmung. Der Tod, meine Herrschaften, ist etwas Unvermeidliches, etwas Alltägliches. Aber nichtsdestoweniger ist der Gedanke an ihn der menschlichen Natur zuwider. Und jetzt gar, wo undurchdringliche kalte Finsternis mich umgab und die Regentropfen vor meinen Augen in tollem Wirbel rasten und über mir der Wind kläglich stöhnte, jetzt, wo ich ringsumher keine lebende Seele sah und keinen menschlichen Laut hörte, erfüllte eine undefinierbare, unbeschreibliche Furcht mein Herz. Obgleich ich ein vorurteilsfreier Mensch bin, hastete ich doch vorwärts und fürchtete mich, seitwärts zu blicken oder mich umzusehen. Ich hatte die Vorstellung, wenn ich mich umsehe, so würde ich mit Sicherheit den Tod in Gestalt eines Gespenstes erblicken. In heftiger Erregung seufzte Gräbermann auf, trank einen Schluck Wasser und fuhr dann fort. Diese undefinierbare, aber ihnen gewiss verständliche Angst verließ mich auch dann nicht, als ich zum vierten Stockwerk des Leichnerschen Hauses hinaufgestiegen war, die Tür aufschloss und in mein Zimmer trat. In meiner bescheidenen Wohnung war es dunkel. Im Ofen wimmerte der Wind und klopfte, als heische er Einlass in den warmen Raum, an die Luftklappe. »Wenn man Spinoza Glauben schenken darf«, sagte ich lächelnd vor mich hin, »so muss ich heute Nacht bei diesem Klagelied des Windes sterben. Das ist doch ein drückendes Gefühl.« Ich strich ein Zündholz an. Ein wütender Windstoß lief über das Hausdach dahin. Das leise Klagelied verwandelte sich in ein zorniges Gebrüll. Unten irgendwo klappte ein zur Hälfte aufgerissener Fensterladen, und die Luftklappe meines Ofens winselte kläglich um Hilfe. Traurig, wer in einer solchen Nacht ohne Obdach ist, dachte ich. Aber ich hatte keine Zeit, mich solchen Betrachtungen hinzugeben. Als an meinem Streichholz der Schwefel mit bläulichem Flämmchen aufbrannte und ich einen flüchtigen Blick durch mein Zimmer warf, bot sich mir ein unerwarteter und furchtbarer Anblick dar. Wie schade, dass der Windstoß nicht mein Streichholz erreicht hatte. Dann hätte ich vielleicht nichts gesehen und meine Haare hätten sich nicht vor Schrecken aufgerichtet. Ich schrie auf, tat einen Schritt nach der Tür zu und schloss vor Bestürzung, Entsetzen und sinnloser Angst die Augen. Mitten in meinem Zimmer stand ein Sarg. Das blaue Flämmchen hatte nicht lange gebrannt, aber ich hatte doch Zeit gehabt, die Umrisse des Sarges deutlich zu erkennen. Ich hatte den rosa, von Flittern glitzernden Glanzstoff gesehen, sowie das Kreuz aus Goldtresse auf dem Deckel. Es gibt Dinge, meine Herrschaften, die sich dem Gedächtnis einprägen, selbst wenn man sie nur einen einzigen Augenblick gesehen hat. So war es auch mit diesem Sarge. Nur eine Sekunde lang hatte ich ihn gesehen. Aber noch heute erinnere ich mich seiner in den kleinsten Einzelheiten. Es war ein Sarg für einen mittelgroßen Menschen. Und zwar, nach der rosa Farbe zu urteilen, für ein junges Mädchen. Der Glanzstoff, die kostbaren Füße, die Bronzegriffe, alles sprach dafür, dass die Verstorbene reich gewesen war. Hals über Kopf lief ich aus meinem Zimmer hinaus und eilte, ohne zu denken und zu überlegen, nur von einer unaussprechlichen Angst getrieben, die Treppe hinab. Auf dem Flur und der Treppe war es dunkel, meine Beine verwickelten sich in den Schößen meines Pelzes, und dass ich nicht hinunterstürzte und mir das Genick brach, war ein wahres Wunder. Auf der Straße lehnte ich mich an einen nassen Laternenpfahl und rang nach Fassung. Mein Herz schlug furchtbar, ich konnte kaum atmen. Eine der Zuhörerinnen drehte die Lampe höher und rückte näher an den Erzähler heran. Letzterer fuhr fort: »Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich in meinem Zimmer eine Feuersbrunst, einen Dieb, einen tollen Hund vorgefunden hätte. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn die Zimmerdecke niedergestürzt, der Fußboden durchgebrochen, die Wände zusammengefallen wären. Also etwas ist natürlich und verständlich. Aber wie war ein Sarg in mein Zimmer hineingeraten? Wo war er hergekommen? Ein teurer Sarg, offenbar für ein junges weibliches Wesen aus der Aristokratie verfertigt. Wie hatte der in die dürftige Stube eines kleinen Beamten hineingeraten können? War er leer oder lag in ihm ein Leichnam? Wer war sie, diese frühzeitig aus dem Leben geschiedene reiche Dame, die mir einen so seltsamen und schrecklichen Besuch abstattete? Qualvolles Rätsel. Mir fuhr der Gedanke durch den Kopf, wenn dies nicht ein Wunder ist, so liegt ein Verbrechen vor. Ich erschöpfte mich in Mutmaßungen. Die Tür war während meiner Abwesenheit verschlossen gewesen, und der Platz, wo sich der Schlüssel befand, war nur meinen nächsten Freunden bekannt. Aber Freunde konnten mir doch keinen Sarg hinstellen. Denkbar war auch, dass der Sarg von den Leuten eines Sargfabrikanten irrtümlich zu mir gebracht war. Sie konnten sich versehen haben, sich in der Etage oder in der Tür geirrt und den Sarg an eine falsche Stelle getragen haben. Aber wer wüsste nicht, dass solche Leute nicht aus dem Zimmer gehen, ehe sie nicht die Bezahlung für ihre Arbeit oder wenigstens ein Trinkgeld erhalten haben? »Die Geister haben mir den Tod vorausgesagt«, dachte ich. »Haben sie sich vielleicht schon die Mühe gemacht, mich rechtzeitig mit einem Sarge zu versorgen?« »Meine Herrschaften, ich bin und war kein Anhänger des Spiritismus. Aber ein solches Zusammentreffen kann selbst einen Philosophen in mystische Seelenstimmung versetzen. Aber das ist ja lauter Dummheit und ich bin ängstlich wie ein Schuljunge«, sagte ich schließlich bei mir. »Es ist eine optische Täuschung gewesen, weiter nichts. Auf dem Heimwege bin ich so trübsinnig gestimmt gewesen, dass es kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg sahen. Jedenfalls eine optische Täuschung, was denn sonst?« Der Regen schlug mir ins Gesicht und der Wind zerrte ingrimmig an den Schößen meines Pelzes und an meiner Mütze. Ich fror und wurde völlig durchnässt. Ich musste gehen, aber wohin? Sollte ich in meine Wohnung zurückkehren? Damit hatte ich mich der Gefahr ausgesetzt, den Sarg noch einmal zu erblicken. Und das wäre über meine Kraft gegangen. Wenn ich keine lebende Seele um mich sah, keinen menschlichen Laut hörte und allein, ganz allein mit dem Sarge blieb, in dem vielleicht ein Leichnam lag, so konnte ich den Verstand verlieren. Aber auf der Straße zu bleiben, im strömenden Regen und in der Kälte, war unmöglich. Ich beschloss, mich zu meinem Freunde Todd zu begeben und bei ihm zu übernachten. Er hat sich, wie Ihnen bekannt ist, später erschossen. Damals hatte er ein möbliertes Zimmer in dem Hause des Kaufmanns Schädler inne, in der Leichengasse. Gräbermann wischte sich den kalten Schweiß ab, der ihm auf das bleiche Gesicht getreten war, und fuhr schwer aufseufzend fort. »Ich traf meinen Freund nicht zu Hause. Nachdem ich an seine Tür geklopft und mich überzeugt hatte, dass er nicht da war, tappte ich auf der Schwelle nach dem Schlüssel, schloss die Tür auf und trat ein. Ich zog meinen nassen Pelz aus und ließ ihn auf den Fußboden fallen. Dann tastete ich mich im Dunkeln nach dem Sofa hin und setzte mich, um mich zu erholen. Es war finster. In dem Ventilationsfenster pfiff melancholisch der Wind. Am Ofen zirpte ein Heimchen sein eintöniges Lied, im Kreml läutete die Glocke zur Weihnachtsfrühmesse. Ich beeilte mich, ein Zündholz anzustreichen. Aber das Licht befreite mich nicht von meiner traurigen Stimmung. Im Gegenteil, ein furchtbarer, unsäglicher Schreck ergriff mich von Neuem. Ich schrie auf, erhob mich taumelnd und stürzte fast bewusstlos aus dem Zimmer. In dem Zimmer meines Kollegen hatte ich dasselbe gesehen wie in dem meinigen. Einen Sarg. Der Sarg meines Kollegen war fast noch einmal so groß wie der meinige, und die braune Bekleidung verlieh ihm ein besonders trauriges Aussehen. Wie war er hierher gekommen? Dass es eine optische Täuschung war, daran konnte ich nicht mehr zweifeln. Es konnte doch nicht in jedem Zimmer ein Sarg sein. Offenbar war dies eine Krankheit meiner Nerven, eine Halluzination. Ich mochte jetzt kommen, wohin ich wollte. Ich hätte überall die furchtbare Behausung des Todes vor mir gesehen. Folglich verlor ich den Verstand. Ich war an einer Art Sargmanie erkrankt. Und nach der Ursache meiner Geisteszerrüttung brauchte ich nicht lange zu suchen. Ich brauchte mich nur an die spiritistische Sitzung und die Worte Spinozas zu erinnern. »Ich verliere den Verstand«, dachte ich entsetzt und griff nach meinem Kopfe. »Mein Gott, was soll ich nur anfangen?« Der Kopf wollte mir platzen. Die Knie knickten mir ein. Ich stand auf der Straße. Der Regen strömte wie aus Eimern herab. Der Wind blies beinahe durch mich hindurch. Und ich hatte weder den Pelz noch die Mütze auf. Nach dem Zimmer meines Freundes zurückzukehren, um sie zu holen, das kam nicht in Frage. Das wäre über meine Kräfte gegangen. Die Furcht hielt mich eng und fest in ihre kalten Arme geschlossen. Meine Haare sträubten sich, kalter Schweiß strömte über mein Gesicht, obgleich ich an eine Halluzination glaubte. »Was war zu tun?« fuhr Gräbermann fort. »Ich kam von Sinnen und lief Gefahr, mich furchtbar zu erkälten. Zum Glück fiel mir ein, dass nicht weit von der Leichengasse ein guter Freund von mir wohnte. Ein Arzt, beiläufig, er ist erst vor kurzem gestorben. Er hieß Kirchhoff und war mit mir in jener Nacht bei der spiritistischen Sitzung gewesen. Zu dem eilte ich hin. Er war damals noch nicht mit einer reichen Kaufmannstochter verheiratet, sondern wohnte in einem Hotel im 5. Stockwerk eines Hauses, das dem Staatsrat Sterbhausen gehörte. Bei Kirchhoff war es meinen Nerven beschieden, noch eine neue Marter zu erdulden. Als ich zum 5. Stockwerk hinaufstieg, hörte ich einen schrecklichen Lärm. Oben lief jemand mit heftigen Schritten. Dann erscholl ein durchdringendes Geschrei. »Hilfe! Hilfe! Hausknecht!« Einen Augenblick darauf stürmte die Treppe herab eine dunkle Gestalt im Pelz mit zerdrücktem Zylinderhut. »Kirchhoff«, rief ich, als ich meinen Freund Kirchhoff erkannte. »Sie sind es? Was ist Ihnen?« Kirchhoff blieb bei mir stehen und packte mich krampfhaft am Arm. Er war blass, atmete nur mühsam und zitterte. Seine Augen fuhren wild umher, seine Brust keuchte. »Sind Sie es, Gräbermann?« fragte er mit hohler Stimme. »Aber sind Sie es auch wirklich? Sie sehen so bleich aus, wie ein dem Grabe Entstiegener. Hören Sie, sind Sie nicht vielleicht auch nur eine Vision? Mein Gott, Sie sehen schrecklich aus!« »Aber was ist mit Ihnen? Ihr Gesicht ist ja ganz entstellt. Ach, lassen Sie mich nur erst zu Atem kommen, Teuerster. Ich freue mich, Sie getroffen zu haben, wenn Sie es wirklich sind und nicht bloß eine optische Täuschung. Die verfluchte spiritistische Sitzung. Sie hat meine Nerven so zerrüttet, dass ich, denken Sie nur, soeben bei meiner Rückkehr in meinem Zimmer einen Sarg gesehen habe.« Ich traute meinen Ohren nicht und bat ihn, es noch einmal zu sagen. »Einen Sarg! Einen wirklichen Sarg!« sagte der Doktor und setzte sich erschöpft auf eine Treppenstufe. »Ich bin keine Memme, aber da würde ja der Teufel erschrecken, wenn er nach einer spiritistischen Sitzung im Dunkeln gegen einen Sarg anrennte.« Verwirrt und stotternd erzählte ich dem Doktor von den Särgen, die ich selbst gesehen hatte. Mit weit aufgerissenen Augen, den Mund vor Verwunderung öffnend, sahen wir einander eine Minute lang an. Dann begannen wir, um uns zu überzeugen, dass wir nicht fantasierten, uns wechselseitig zu kneifen. »Wir empfinden beide Schmerz«, sagte der Doktor. »Folglich schlafen wir jetzt nicht und träumen nicht etwa nur voneinander. Somit sind die Särge, der meine und Ihre beiden, keine optische Täuschung, sondern etwas wirklich Existierendes. Was sollen wir nun machen, bester Freund?« Nachdem wir eine volle Stunde auf der kalten Treppe gestanden und uns in allen möglichen Vermutungen und Hypothesen erschöpft hatten, froren wir entsetzlich und beschlossen, die kleinmütige Furcht abzuschütteln, den Kellner zu wecken und mit ihm in das Zimmer des Arztes zu gehen. Dies führten wir auch aus. Beim Eintritt in das Zimmer zündeten wir eine Kerze an und erblickten einen Sarg, mit weißem Glanzstoff bekleidet, mit goldenen Fransen und Quasten. Der Kellner bekreuzigte sich fromm. »Jetzt können wir feststellen«, sagte der bleiche Doktor, am ganzen Leibe zitternd, »ob dieser Sarg leer ist oder ob er einen Bewohner beherbergt.« Nach einem langen, sehr begreiflichen Zaudern bückte sich der Doktor und riss, vor ängstlicher Erwartung die Zähne zusammenbeißend, den Deckel vom Sarge. Wir blickten in den Sarg hinein und der Sarg war leer. Ein Toter lag nicht darin, aber stattdessen fanden wir in ihm einen Brief folgenden Inhalts. »Lieber Kirchhoff, du weißt, dass die Vermögensverhältnisse meines Schwiegervaters schrecklich zerrüttet sind. Er steckt bis an den Hals in Schulden. Morgen oder übermorgen wird sein Vermögen mit Beschlag belegt werden. Und dies wird seine Familie sowie die meinige völlig zugrunde richten. In dem gestrigen Familienrate haben wir beschlossen, alle wertvollen und kostbaren Besitzgegenstände zu verbergen. Da die Habe meines Schwiegervaters in Särgen besteht, er ist, wie du weißt, der größte Sargfabrikant der Stadt, so haben wir uns dafür entschieden, die besten Särge zu verstecken. Ich wende mich an dich als meinen Freund, hilf mir und rette unser Vermögen. In der Hoffnung, dass du uns behilflich sein wirst, uns unser Eigentum zu erhalten, sende ich dir, lieber Freund, einen Sarg, den ich dich bitte, in deiner Wohnung zu verstecken und bis zur Rückforderung aufzubewahren. Ohne die Hilfe unserer Bekannten und Freunde sind wir ruiniert. Ich hoffe, du wirst mir meine Bitte nicht abschlagen, namentlich da der Sarg bei dir nicht länger als eine Woche stehen wird. Allen, die ich für unsere wahren Freunde halte, habe ich je einen Sarg zugesandt und setze meine Hoffnung auf ihre hochherzige und edle Denkweise. Dein, dich liebender, Iwan Tscheljustin. Nach diesen Erlebnissen befand ich mich wegen eines Nervenschocks 3 Monate lang in ärztlicher Behandlung. Unser Freund aber, der Schwiegersohn des Sargfabrikanten, hatte sein Vermögen gerettet. Er hat jetzt ein Beerdigungskontor und handelt mit Grabdenkmälern und Grabsteinen. Sein Geschäft geht nicht besonders gut. Und jeden Abend, wenn ich zu mir nach Hause komme, fürchte ich jetzt immer ein weißes Marmordenkmal oder eine prächtige Bahre zu erblicken.